oder weist darauf hin, dass es eben nicht klare Kriterien gibt, die man sozusagen erfüllen kann. Und wenn man die sozusagen erfüllt, dann kommt man auch in die entsprechende Position.
Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Melting Pot – Migration im Dialog. Heute melden wir uns mit einer weiteren Sonderfolge, diesmal zur Karriere in der Forschung. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir im Team auch in verschiedenen Stadien einer Dissertation sind und uns angesichts der wandelnden Forschungslandschaft die Idee sehr gereizt hat, eine neue Special-Folge zu dem Weg in der akademischen Karriere zu machen. Wie sonst haben wir uns dazu auch einen Experten und einen Gast eingeladen, der einiges mehr an Erfahrung mit uns mit sich bringt über die Dissertation hinaus in diesem Forschungssystem. Wie sonst möchte ich auch einen kleinen Einschieber hier anbringen, dass natürlich keine Erfahrung die Geltung hat, alle anderen Erfahrungen mit abzubilden. Sie können variieren. Jedoch hat unser Gast thematisch auch eine besondere Position, weil er sich auch mit Diversität in Organisationsentwicklung auseinandersetzt und ebenso mit rassismuskritischer Bildungsarbeit einerseits und andererseits auch selbst eine breite Palette an Erfahrungen und Perspektiven mitbringt, welche wir als guten Startpunkt für eine weiterlaufende Diskussion auch über diesen Podcast hinaus sehen. Entsprechend freue ich mich wirklich, unseren Gast vorzustellen, Junior Professor Konstantin Wagner. Hallo Konstantin.
Hallo.
Wie sonst moderiere ich diese Folge auch nicht alleine. Ich co-moderiere diese zusammen mit Andrea.
Hi Dennis, hi Konstantin.
Hallo Andrea.
Genau. Hi Andrea, genau. Vielleicht noch eine kurze Hintergrundinformation zu Konstantin. Konstantin ist seit 2018 an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz beschäftigt als Juniorprofessor für Erziehungswissenschaft mit Fokus auf Heterogenität. Genau, wie gesagt, schön, dass du bei uns bist heute. Genau, damit übergebe ich auch gleich an Andrea.
Ja, danke Dennis für die Einführung. Ja, Konstantin, wie immer starten wir mit Entweder-Oder-Fragen. Wir haben uns heute entschieden, dass wir keinen thematischen Bezug zu deiner Forschung machen, sondern dass wir einfach einen aktuellen Bezug schaffen. Und zwar, welches Sportereignis verfolgst du denn enger? Die Fußball-EM der Männer oder die Olympischen Spiele in Paris?
Die Tour de France.
Die Tour de France. Antwort C. Alles klar. Gut, und dann kommen wir zu der Forschungsfrage, die wir allen stellen. Quali oder Quanti?
Ja, das ist eine gute Frage. Die also soll ich die jetzt nur mit einem Wort beantworten? Dann wäre es Quali. Ich würde aber eigentlich auch gerne ausführlicher dazu irgendwie was sagen, wenn ihr wollt. Genau. Erstmal danke für die Einladung und die Gelegenheit, hier zu sein oder bei euch oder mit euch sprechen zu können. Genau, also Quali oder Quanti. Ich arbeite eigentlich fast ausschließlich mit qualitativen Methoden, habe so an manchen Punkten auch mal trianguliert, also auch mal so mit quantitativen Methoden gearbeitet. Ich glaube auch, dass die durchaus totale Stärken haben, so zur Beschreibung von, weiß ich nicht, Populationen, Merkmalsverteilungen und so weiter und so fort, aber natürlich auch zentrale Schwächen. Und beobachte aber auch, dass in der Disziplin, in der ich jetzt bin, in der Erziehungswissenschaft, man normalerweise sich nicht nur quasi zwischen Quali und Quanti entscheiden muss, sondern auch für eine bestimmte qualitative Methode und bei der dann normalerweise auch bleibt und sozusagen nur im Rahmen dieser Methode arbeitet. Und da bin ich sozusagen schon ein bisschen anders sozialisiert worden wissenschaftlich, sozusagen so mit einer größeren Methodenvielfalt. Also sozusagen in so einer Theorie, Pierre Bourdieu ist ja selbst so sehr, also er nannte das eklektizistisch vorgegangen ist, also sozusagen das benutzt hat, was er quasi irgendwie jeweils gebraucht hat, um unterschiedliche Fragestellungen oder Forschungsgegenstände zu verstehen. Genau, und gleichzeitig glaube ich, dass es natürlich auch sehr von sehr großer Bedeutung ist, welche mit welchen Methoden man jeweils arbeitet. Und ich glaube auch, dass wir insbesondere so in der Flucht- und Migrationsforschung allgemein auch noch eher am Anfang sind, daran zu reflektieren, was benutzen wir eigentlich für Methoden, was haben die schon für Implikationen auf unseren Forschungsgegenstand.
Ja, total spannend. Du hast jetzt auch schon angesprochen die Fluchtforschung und du, Dennis, hattest auch schon so ein paar Worte dazu verloren, was denn dein Forschungsfokus ist. Das ist ja heute gar nicht der Fokus unserer Folge, jetzt auf deine Forschungsergebnisse einzugehen, aber wir würden uns total freuen, wenn du auch, nachdem du jetzt so methodisch auch ein bisschen was erzählt hast, so ein bisschen darüber einsteigen könntest, was war eigentlich das Thema deiner Dissertation? Was ist jetzt das Thema deiner Habilitation und wie hat sich das vielleicht auch verändert? Also, dass wir so ein bisschen auch über dein Forschungsthema vielleicht einsteigen können in das Thema Habilitation.
Ja, total gerne, genau. Wobei ich dazu natürlich irgendwie erstmal sagen muss, also ich habe mich dagegen entschieden, eine Habilitationsschrift quasi einzureichen oder so ein Habilitationsverfahren zu eröffnen, weil ja diese, oder was heißt weil, also genau, die W1-Professur oder die Juniorprofessoren sind ja quasi als alternativer Karriereweg mal eingeführt worden, sozusagen, also als Alternativ zur Habilitation, so von der Idee her. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch viele Personen auf W1-Professuren, die trotzdem habilitieren. Und ich habe tatsächlich auch mal irgendwie, also aufgrund dieser Beobachtung, Personen, die auf entfristeten Professuren jetzt sind und sozusagen Juniorprofessuren hatten und auch noch habilitiert haben, gefragt, ob das für sie, ob sie glauben, dass das jetzt sinnvoll war oder dass das der Grund war, warum sie sozusagen irgendwie den Ruf auf eine Lebenszeitprofessur erhalten haben. Und die einhellige Antwort war eigentlich, dass die Personen das selbst nicht wissen. Und das sagt ja sozusagen schon relativ viel auch über das System von Karrieren und von Berufungskommissionen. Also viele AkteurInnen sich faktisch quasi nicht darauf verlassen, dass von Berufungskommissionen die Qualifikation im Rahmen von einer Juniorprofessur dann faktisch genauso gut quasi eingeschätzt wird wie dieser quasi klassischere Weg in Deutschland, nämlich der Habilitation. Und deswegen neben der Juniorprofessur, die ja eben eigentlich als Alternative eingeführt sind, trotzdem an einer Habilitationsschrift arbeiten. Genau, je nach Habilitationsordnung ist das ja unterschiedlich. Bei uns gibt es die Möglichkeit von kumulativen Habilitationen. Also theoretisch hätte ich mit den Sachen, die ich jetzt quasi publiziert habe, plus einem Rahmentext auch noch ein Habil-Verfahren eröffnen können. Die gleichen Artikel waren ja aber quasi jetzt auch die Grundlage der Evaluation meiner Professur, die nach 3 Jahren stattgefunden hat. Und also ich hatte das jetzt für relativ absurd gehalten, noch nebenbei durch ein Habilitationsverfahren zu gehen. Genau, jetzt habe ich aber wieder formal geantwortet, hat das eigentlich nach Inhalten gefragt. Genau, ich habe so schon am Ende meines Studiums, also ich habe vor allem Soziologie, Sozialpsychologie studiert, mich so mit dem Islamdiskurs, antimuslimischem Rassismus beschäftigt. Und meine Dissertation hat dann sozusagen ein bisschen breiter gefragt anhand von Gesundheitsinstitutionen und Institutionen der sozialen Arbeit, wie Kategorisierungsprozesse, also ich habe das damals ethnisierende Kategorisierungsprozesse genannt, wie die sozusagen irgendwie verlaufen. Und das war mein Diss-Thema. Ich habe versucht, die Bedeutung von vermuteter oder zugeschriebener, wahrgenommener Ethnizität auf das Beziehungsgefüge sozusagen die professionelle Beziehung zwischen Adressatinnen, Klientinnen und Fachkräften herauszuarbeiten. Das war die Dissertationsstudie und danach hatte ich zunächst tatsächlich eigentlich mit der Idee zu habilitieren so ein Habil-Stipendium, beziehungsweise hieß das Postdoctoral Fellowship in dem Fall, das war in der Schweiz. Und da habe ich ich wollte jetzt sagen Berufsbiografie, das trifft nicht ganz genau, sondern ich habe sozusagen Bildungsprozesse von Studierenden der islamischen Theologie untersucht. Oder versucht zu untersuchen oder halt Studierende durch ihr Studium begleitet und mit denen regelmäßig gesprochen und geschaut, was passiert da so, wer bleibt in dem Studium, wer geht raus und bei denen, die bleiben, was passiert da auch nicht und so. Und das waren sozusagen Fragen, die für mich schon auch im Zusammenhang stehen mit der Frage von antimuslimischen Ressentiments, antimuslimischen Rassismus. Also da gibt es quasi klare Bezüge, aber dennoch sozusagen erstmal einen ganz anderen Fokus aufmachen als den ich in der Doktorarbeit verfolgt hatte.
Ja, spannend. Und wie war das so? War das für dich eine große Herausforderung, dann sozusagen, du hast dich dann ja in deiner Dissertation, man hat dann ja irgendwann so eine Brille auf und ist so in seinem Thema drin und dann braucht man ja irgendwie wie so einen Turn, so stelle ich mir das zumindest vor, weil man ja auch eine Weiterentwicklung braucht dann auf dem weiteren Karriereweg. War das für dich eine große Herausforderung, da thematisch irgendwie was zu finden oder hat sich das ganz auf natürliche Weise sozusagen ergeben?
Ja, genau, letzteres so. Also das also tatsächlich habe ich überhaupt nicht irgendwie als Herausforderung irgendwie erlebt, jetzt so, weil bei mir sozusagen nicht vorgängig die Entscheidung war, ich möchte jetzt irgendwie einen akademischen Weg gehen oder so und jetzt suche ich mir quasi irgendwie Themen. Mhm. Ich bekomme mit, dass das bei anderen KollegInnen irgendwie so ist, aber also es, eigentlich befremdet es mich quasi irgendwie fast, sondern ich kam sozusagen irgendwie, ich habe, also man muss dazu sagen, so ich habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem neuen Fach islamische Theologie, islamische Studien gearbeitet, während ich parallel quasi in der Schweiz promoviert habe zu den gerade genannten Themen. Und dementsprechend war sozusagen irgendwie die Frage mit, was passiert da eigentlich in diesem Studium, warum, also es haben am Anfang auch sehr viele, die diesen neuen Studiengang angefangen haben, das Fach sehr schnell wieder abgebrochen. Und es war eine Frage, die mich als Lehrenden beschäftigt haben, so warum kommen so viele Personen und warum brechen die ab und warum gehen die wieder, mit welchen Motivationen kommen die, was kann sozusagen davon irgendwie eingelöst werden, was nicht, was sorgt dafür, dass Personen quasi diesen universitären Raum schnell wieder verlassen. Und dann sozusagen später auch daran anknüpfend, was passiert eigentlich mit den Personen, wenn sie irgendwie die Universität verlassen, hinterher in der, also es sind sozusagen irgendwie Fragen, die mich als Lehrenden und als Teil dieses Studiengangs quasi irgendwie beschäftigt haben und zu denen ich mehr wissen wollte. Und das erste Forschungsthema, was damit, wie gesagt, glaube ich, schon in einem Zusammenhang steht, also die Frage von antimuslimischem Rassismus, die hat mich auch aufgrund von Involviertheit interessiert. So. Also es waren keine Themen, die ich mir quasi jetzt irgendwie gesucht habe, sondern das waren Themen, zu denen ich, also die ich quasi irgendwie auch mit den Mitteln wissenschaftlicher Kritik, wenn man so will, einfach bearbeiten wollte.
Okay, ja, das heißt, die Herausforderungen waren dann eher das System sozusagen. Ich habe jetzt auch schon ganz viel rausgehört. Vielleicht können wir das ja noch einmal auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen sortieren. Also du hattest dann quasi nach deiner Dissertation auch eine Art Stipendium, um thematisch weiterzuarbeiten. Und dann gibt's die Wege, sage ich mal, klassische Habilitation, eine Monographie verfassen oder auch kumulativ, das ist ja dann dasselbe wie auch bei einer Dissertation. Und dann gibt's aber den Weg, den du gegangen bist, einer W1-Professur oder auch Junior-Professur genannt. Und dann gibt's ja auch noch W2 und W3-Professuren. Vielleicht kannst du ja noch so in 2, 3 kurzen Sätzen erläutern, was das eigentlich alles für Begriffe sind, weil das vielleicht für Außenstehende auch ein bisschen ein verwirrendes System sein kann.
Ja, absolut.
Oder vielleicht auch für Innenstehende.
Ja, manchmal vielleicht auch. Also ich meine, genau, W1, W2 und W3 sind quasi jetzt erstmal Kategorien aus dem Besoldungsrecht. Also die W3-Professur wird am besten bezahlt und die W1 am schlechtesten. Die W2 steht in der Mitte. Und in der Regel sind W2 und W3-Professuren entfristet, also unbefristete Professuren, Lebenszeitprofessuren und W1-Professuren befristet. Wobei das sozusagen auch gar nicht so pauschal gilt, weil es mittlerweile auch befristete W2-Professuren gibt. Von befristeten W3-Professuren habe ich jetzt noch nicht gehört. Möglicherweise gibt es das auch. Also es gibt auch sozusagen diese, genau, das, also es gibt auch mittlerweile befristete W2-Professuren. Und dann gibt es halt sozusagen die Tenure-Track-Professuren, die nochmal irgendwie dazwischen stehen, wo sozusagen mit einer W1-Stelle gestartet wird. Oder gegebenenfalls auch mit einer W2-Stelle gestartet wird und die KollegInnen dann nach 3, nach 5 oder nach 6 Jahren evaluiert werden und dann sozusagen in das bessere, in die bessere Bezahlungskategorie und auch in die Entfristung quasi positiv evaluiert werden, wenn sie sozusagen positiv evaluiert werden, was im deutschen Kontext aber fast immer bis jetzt zumindest der Fall ist.
Okay, und das ist auch die Evaluation, von der du vorhin schon gesprochen hast.
Genau, und die richtig. Die Idee sozusagen ist, dass also Junior-ProfessorInnen ohne Tenure-Track in der Regel nach 3 Jahren evaluiert werden und diese Evaluation als Habilitationsäquivalent zählen soll. Also sozusagen so als eben entsprechende Qualifikation zur Habil. Wobei dann eben sozusagen nicht nur die wissenschaftlichen Leistungen gewertet werden, sondern es in der Regel eben noch bestimmte Anforderungen gibt an Lehrveranstaltungen, Drittmitteleinwerbungen, Publikationen und so weiter und dann häufig aber eben sozusagen ein geringerer Anspruch an die Publikationsleistung im Vergleich quasi zur klassischen Habilitation.
Und magst du erzählen, wie bist du an deine Stelle gekommen und bist du denn jetzt, ich finde, was ja auch irgendwie für Außenstehende schwierig ist, wann nennt man sich denn dann Prof, wann nennt man sich Junior-Prof, wann, also so vielleicht kommt es ja, aber hängt es ja vielleicht auch damit zusammen, was du erzählst, wie du an die Stelle gekommen bist und was du jetzt da eigentlich machst.
Ja, total gerne. Ich steige gerade nochmal mit dem, also weil das sozusagen das auch aufgreift, nochmal mit dem, ich habe jetzt gerade gesagt, also erstmal geantwortet mit der Be- und Entfristung sozusagen und nach den Hochschulgesetzen, ich meine, die Hochschulgesetze sind unterschiedlich, je nach Land und so weiter, aber nach dem Hochschulgesetz oder den Hochschulgesetzen sind eigentlich ansonsten, bis auf die Bezahlung und der Frage von Entfristung, Befristung, W2 und W3 und W1 Professoren gleichgestellt als Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Das heißt, wir haben eigentlich alle dieselben Rechte und Pflichten. Genau, das ist sozusagen die formalrechtliche Ebene. Man kann sich, oder jede Person kann sich, glaube ich, jetzt selbst die Frage beantworten, wenn das so ist, dass W1 und teilweise auch W2 ProfessorInnen nach einer gewissen Zeit von den Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie gemeinsam arbeiten, evaluiert werden, ob das sozusagen eine Beziehung von Gleichen unter Gleichen konstituiert oder nicht. In dem Fall der nicht getenierten Juniorprofessur, also sozusagen die ersten 3 Jahre vor der Evaluation, wäre es sozusagen diese Situation. Und die zweiten 3 Jahre ist ja die Situation, dass die Person maximal noch 3 Jahre bleibt. Und auch da kann man sich fragen, wird das jetzt dafür sorgen, dass die Person in Bezug auf Strukturentscheidungen, Mittelverteilung, Neugestaltung von Studienangeboten und so weiter gleich unter Gleichen ist oder wird das sozusagen ein Hierarchieverhältnis quasi irgendwie konstituieren? So, ne? Also das, die Frage kann sich, glaube ich, jede relativ leicht selbst beantworten. Es gibt eine formalrechtliche Gleichstellung als Hochschullehrende und faktisch ist es dann aber sozusagen, also ist es nicht die gleiche Position. Ich glaube, es auch nochmal nach Institut und Universität sehr unterschiedlich. Zum Beispiel an der Frage, ob die W1-Professuren ausgestattet sind, also mit mitarbeitenden Stellen. Und zum Beispiel die Frage, ob sie quasi irgendwie gehalten werden sollen, wenn man zum Beispiel einen Außenruf bekommt oder eher die Politik ist, die sollen dann quasi irgendwie weitergehen. Und wir wollen nämlich immer wieder Leute haben, die quasi immer in dem W1-Status sind. Und da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Positionierungen von Universitäten und Instituten zu. Und das macht dann natürlich irgendwie was damit, wie ist das Verhältnis von Junior und nicht Junior, W1 oder W2. Ich sage die Bezeichnung mit dem Junior nicht so gerne. In manchen Ländern, wie zum Beispiel in Hessen, ist das auch mittlerweile abgeschafft. Also man darf diese W1-Stellen nicht mehr Junior-Professoren nennen, sondern das sind Professuren. Auf meiner Ernennungsurkunde steht, wir ernennen zum Professor als Juniorprofessor, also ich darf den Professorentitel führen. Universitätsintern werden wir aber trotzdem in der Regel mit Juniorprofessor, Juniorprofessorin angeschrieben. Es handhabt, also ich glaube, es ist sehr sinnbildlich sozusagen für so ein bisschen dazwischen. Formalrechtlich, wie gesagt, sind wir gleichgestellt, wir dürfen andere Personen, also wir haben das Promotionsrecht und so weiter und so fort. Genau, und gleichzeitig gibt es sozusagen allein durch die Tatsache, dass wir in der Regel nicht entfristet sind, halt sozusagen Unterschiede. In meinem Fall war das so, dass ich mich darauf beworben und diesen Tipp kann ich hier, glaube ich, schon auch gerne teilen oder weitergeben, auf die Stelle, die ich jetzt habe, nur beworben habe, weil ich an einem Hochschulkarriere-Coaching teilgenommen habe, an der Universität St. Gallen, wo ich quasi Postdoc war. Und die Kollegin dort gesagt hat, die das Coaching gegeben hat, warten Sie nicht mit der Ausschreibung von der Professur auf die Stelle, auf die sie komplett passen oder wo sie alle Boxen ticken sozusagen, sondern wenn sie eine Passung herstellen können oder Bezüge sehen, dann bewerben sie sich auch. Und hätte die das nicht gesagt, dann hätte ich das jetzt nicht gehört, dann hätte ich mich, glaube ich, auch auf die Stelle, die ich jetzt habe, nicht beworben. Ich hatte ja eben das Beispiel oder vorher das Beispiel gebracht, dass Personen, die auf entfristeten Professuren sind, eine Juniorprofessur hatten und habilitiert haben, gar nicht wissen, ob diese zusätzliche Habilitation überhaupt jetzt ein entscheidendes Kriterium für die Berufung war oder nicht. Und ich kann sozusagen, das zeigt, glaube ich, das habe ich, glaube ich, vorher nicht so explizit gesagt, das zeigt, glaube ich, oder weist darauf hin, dass es eben nicht klare Kriterien gibt, die man sozusagen erfüllen kann. Und wenn man die sozusagen erfüllt, dann kommt man auch in die entsprechende Position. Und an meiner eigenen Bewerbungsbiografie sozusagen kann ich sagen, eben, ich habe auch den, habe ja auch den Hinweis erhalten, der auch in diese Richtung spricht, warte nicht, bis du perfekt passt, quasi irgendwie weiter weit gekommen zu sein bei Stellen, auf die ich eben nicht perfekt gepasst habe. Und ich kann andersrum aber auch sagen, es gab sozusagen schon Stellen, wo ich alle Boxen ticken konnte und aber nicht zum Hearing eingeladen worden bin und hinterher Personen den Ruf erhalten haben, die ganz sicher nicht alle Boxen ticken konnten. Und das zeigt sozusagen ja irgendwie auf analytischer Ebene, dass sozusagen die, dass man also, dass es nicht quasi feste Kriterien gibt, an denen man sich quasi irgendwie abarbeiten kann, die dann sozusagen dafür sorgen, dass man dann erfolgreich sein wird, sondern dass es sozusagen andere Logiken nochmal gibt, die halt zu quasi Erfolg oder Etablierung in der Wissenschaft führen. Ich glaube, das muss man sozusagen auch als Person in der Wissenschaft oder man es ist, glaube ich, hilfreich, das sozusagen irgendwie zu wissen und auch hier sozusagen die Idee von Meritokratie zu hinterfragen. Ne? Also was wir in allen anderen möglichen Institutionen der Schule und so weiter auch machen, die Idee davon sozusagen, dass es eine Leistungsgerechtigkeit geben würde, die gilt nicht in der Schule, die gilt aber auch nicht an der Universität. Und das hat natürlich praktische Konsequenzen für uns als Personen, die wir in der Universität arbeiten, forschen und wo unser Beruf oder unser Einkommen sozusagen auch davon abhängig ist. Und ich glaube, hilfreich zu verstehen ist es dafür ein bisschen wie Berufungskommissionen als die Auswahlgremien, die sozusagen für die Berufungen ja zuständig sind oder für die, also sozusagen für die Berufungen von Personen als Professoren, als ProfessorInnen zuständig sind, wie die funktionieren und nach welcher Logik die funktionieren. Das ist natürlich auch nicht überall gleich, aber was gleich ist, ist, dass ja sozusagen nicht eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter gesucht wird, sondern eine Kollegin oder ein Kollege. Ne? Also wir haben ja sozusagen die in der Idee von Selbstverwaltung, von quasi formal zumindest gleichgestellten Professuren, jetzt die Situation, dass eine Person ausgewählt werden soll, die dann auf der gleichen Hierarchieposition ist und mitentscheidet, kollegial, und nicht sozusagen eine Person, die man anstellt und von der man jetzt zum Beispiel eine gewisse Produktivität erwartet oder einen Vorteil davon hat, wenn die fachlich gut ist, sondern es gibt sozusagen andere Logiken. Und ich glaube, dass das sieht man, also erstmal als ich als Student noch mit in der Berufungskommission war, war ich sehr verwundert, weil ich dachte, es geht viel mehr um fachliche Eignung und Passung und Qualifikation, und da sozusagen recht schnell quasi irgendwie, glaube ich, verstehen konnte, oder es war recht offensichtlich, dass hier sozusagen Personen gesucht werden, die den schon da, schon am Ort seienden Personen wenig Probleme machen, die vielleicht gar nicht irgendwie zu erfolgreich sind, die bestimmte Themen bearbeiten oder halt auch nicht bearbeiten, je nachdem, was es für Überschneidungen gibt oder wo man sich auch in Konkurrenz sieht und so weiter und so fort. Also ich glaube sozusagen, das ist irgendwie mal wichtig zu verstehen. Berufungskommissionen sind quasi von der Anlage her, obwohl sozusagen der gesetzliche Auftrag ist, Bestenauslese zu machen, ist eigentlich die Logik, die da wirkt, nicht eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu suchen, der die möglichst qualifiziert ist und irgendeinen Job besonders gut macht, sondern eine Kollegin, mit der man hinterher zusammenarbeitet auf gleicher Ebene. Und das macht natürlich nochmal ein anderes Anforderungsprofil als das sozusagen, wenn man eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter sucht. Ich war zu dieser Zeit noch woanders, nämlich an einem nicht-universitären Forschungsinstitut, weil ich nämlich dieses Habil-Stipendium, was ich sozusagen im direkten Anschluss an die Promotion hatte, aufgegeben habe, also gekündigt hat, weil ich irgendwie damals der Überzeugung war, es ist vielleicht keine so gute Idee, in der Wissenschaft zu bleiben, weil ich ein Kind bekommen hatte und so, und die Mutter des Kindes und dann auch des zweiten Kindes und so, und nicht aus der Region hier weg wollte, und der Stellenmarkt halt sozusagen bekanntlich einer ist, der jetzt nicht super kleinräumig oder lokal funktioniert, sondern zumindest mal national. Und dann kann man sich irgendwie überlegen, okay, wie viele Professuren gibt es irgendwie im Umkreis, auf die man theoretisch passt, wie viele davon werden in den nächsten Jahren frei und wie viele Konkurrenten wird man irgendwie haben. Und dann kam ich irgendwie so recht schnell zu der Entscheidung, nee, ich kann mich sozusagen auf dieses Game irgendwie nicht einlassen, und hatte sozusagen fachlich mit einem nicht-universitären Forschungsinstitut schon einige Überschneidungspunkte, und dann irgendwie gedacht, das ist es, ich kann da irgendwie weiter wissenschaftlich arbeiten, das ist das, was ich gerne mache oder wofür ich Leidenschaft habe. Das waren nette KollegInnen, auch interessante Themen und Projekte, und dachte, das wird jetzt sozusagen irgendwie die Stelle, auf der ich dann irgendwie bleibe. Aber tatsächlich bin ich dann nach einem knappen Jahr wieder zurück an die Universität gegangen.
Ja, danke für deine ganzen spannenden anekdotischen Einblicke. Du hast jetzt auch schon gesagt, du bist dann irgendwie ja das große Aber. Du bist dann doch wieder an der Uni sozusagen gelandet auf einer W1-Professur, auf der du auch jetzt noch bist aktuell. Und hast aber auch schon so ein bisschen angeschnitten, so die Perspektiven danach, also mit den Befristungen der W1-Professuren. Und aber auch, du hattest gesagt, die Disziplin ist vielleicht nicht so ganz der, wie sagt man, war nicht so ganz die Faust ins Auge oder keine Ahnung, sondern du hast dich auch so ein bisschen umorientiert, um da reinzupassen. Oder vielleicht korrigierst du mich jetzt auch und ich habe das falsch verstanden. Aber was sind denn dann quasi die Perspektiven für danach? Also wie viel Zeit hast du sozusagen noch, bis deine Befristung endet, und was kommt danach? So.
Ja, das ist jetzt ein wunder Punkt quasi, in den du reinstichst. So. Nee, völlig okay. Also erstmal zur Disziplin. Genau, ich habe die Disziplin gewechselt sozusagen 2018. Wenn man sozusagen so disziplinär denkt, dann habe ich sie gewechselt und bin da in den Bereich Erziehungswissenschaft, Sozialpädagogik, soziale Arbeit. Ich fühle mich da aber tatsächlich sehr wohl. Also das, ich fühle mich da sehr wohl. Ich war auch vorher, habe ich glaube ich schon irgendwie transdisziplinär gearbeitet. Ich habe vorher gesagt, ich habe Soziologie, Sozialpsychologie studiert, eben noch nach dem alten System, Diplom mit Hauptfach und Nebenfach. Und ich habe auch noch nebenbei einen Magisterstudiengang gemacht mit 3 Fächern. Also so, ich habe mich sozusagen irgendwie als Soziologen oder Sozialwissenschaftler irgendwie einfach allgemein lange verstanden, aber genau, auch geschuldet dem alten System zu studieren, war das, glaube ich, nicht so eine klare Disziplin, also hatte ich nicht so eine klare disziplinäre Verortung. Und die Person, bei der ich sehr viel studiert habe in Soziologie, die hat so Familien-Jugendsoziologie gemacht. Das ist sozusagen auch schon sehr nah an der Erziehungswissenschaft dran. Also ich glaube, das sind quasi einfach von den Gegenständen, auch von den Methoden her und so, und auch in der Sozialpsychologie letztendlich irgendwie sehr große Überschneidungen da. Und sozusagen über das Sozialamt, die Beschäftigung mit institutionellem Rassismus in Institutionen, sozialer Arbeit, bin ich sozusagen dann sozusagen nochmal, oder hat mich der Weg sozusagen in die Erziehungswissenschaft jetzt irgendwie geführt, wo ich mich aber tatsächlich eigentlich sehr, sehr wohlfühle, wenngleich ich natürlich merke, dass es ein strategischer, totaler Nachteil ist, weil also es, glaube ich, auf der einen Seite Forschungsfelder und Themen und Gebiete und Bereiche gibt, wo ich auch sagen würde, ich bin im Themengebiet jetzt irgendwie sowas wie sichtbar und vernetzt und so weiter. Und das heißt aber nicht, dass man das sozusagen automatisch in der Disziplin ist, und Stellen aber ja innerhalb der Disziplinen vergeben werden in der Regel, und da sozusagen auch entsprechende Netzwerke über Fachgesellschaften, Sektionen und so weiter, glaube ich, von relativ großer Bedeutung sind. Genau. Sozusagen die lange Hinführung zu der Beantwortung deiner Frage, die meine Professur läuft 6 Jahre formal und ist jetzt noch ein bisschen verlängert worden aufgrund von der pandemiebedingten Verlängerung und Elternzeit, und wird aber spätestens in 2 Jahren quasi beendet sein. Und was dann passiert, weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich habe die Verantwortung übernommen für die Begleitung, Betreuung von einigen Dissertationsprojekten. Wenn ich irgendwie innerhalb der nächsten 2 Jahren keine andere Stelle habe, mit der Promotionsrecht verbunden ist, dann wird das hoffentlich so laufen, dass ich mich für eine außerplanmäßige Professur quasi bewerben kann an der Universität, an der ich jetzt gerade lehre. Das ist sozusagen irgendwie die Idee von der Institution, dass das so geht, weil die dann eben die Evaluation der Juniorprofessur als Habilitationsäquivalent gelten, man dann sozusagen den Status wie Privatdozentin und Privatdozenten hat, also wie Habilitierte ohne sozusagen Professur. Und dann, wenn man ab und zu für umsonst eine Lehrveranstaltung gibt, man den Titel und die damit verbundenen akademischen Rechte behalten kann, also die Promotion weiter betreuen kann.
Okay. Ich habe noch eine Nachfrage zu den Disziplinen, auf die du eingegangen bist. Ist das jetzt sozusagen, wenn du dich jetzt auf eine W2 oder W3-Professur bewerben würdest, würde dann quasi jetzt die Disziplin, in der du jetzt bist, dein Studium sozusagen überschreiben? Oder kannst du dich jetzt in beiden Bereichen bewerben? Oder ich kann mir das gerade noch nicht so richtig vorstellen, wie da jetzt quasi so dieser Mix sozusagen dann weiterlaufen kann.
Ja, du sprichst im Konjunktiv. Tatsächlich, also für mich ist es keiner, weil also ich bewerbe mich natürlich irgendwie auf andere Stellen. Das heißt natürlich, ich habe in dem letzten Jahr auch nochmal irgendwie viel darüber nachgedacht und gemerkt, so ich will einfach weiter wissenschaftlich arbeiten, weil mir das Spaß macht und weil ich auch in Phasen ohne Anstellung irgendwie automatisch weiter irgendwie forsche oder wissenschaftlich arbeite und eben auch mit der Begleitung der Dissertationsprojekte da ja irgendwie in gewisser Weise eine Verpflichtung eingegangen bin, die aber auch sehr, die sehr viel Spaß macht auch. Genau, und das heißt, also die attraktivste und einfachste Möglichkeit und die privilegierteste ist quasi eine Professur. So, also versuche ich das quasi, mich auf unbefristete Professuren zu bewerben. Ich habe tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht, ich habe nämlich so eine Excel-Liste. Ich bin echt kein Excel-Typ und keine besonders strukturierte Person mit sowas. Aber ich habe mal irgendwann, die ist nicht besonders perfekt gepflegt, aber ich habe mal irgendwann eine Excel-Liste angelegt mit meinen Bewerbungen und ich habe tatsächlich auch schon mal überlegt, die ins Internet zu stellen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben, einfach irgendwie um offen zu legen, so also wie viel Bewerbungen braucht das dann tatsächlich, um irgendwo erfolgreich zu sein hinterher oder möglicherweise auch nicht. Und auch die Frage, was sind die Ausschreibungstexte, was sind die Qualifikationen, die da genannt werden und wer bewirbt sich da und wer wird hinterher genommen, ist möglicherweise eigentlich eine ganz interessante Frage, die auch von öffentlichem Interesse ist, würde ich sagen, die aber sozusagen normalerweise nicht veröffentlicht wird, was eigentlich möglicherweise auch ein bisschen problematisch ist. Genau, und das, also du hast ja gerade gefragt nach den Disziplinen, ich bewerbe mich sozusagen vor allen Dingen in der Erziehungswissenschaft, Sozialpädagogik, sozialen Arbeit, weil das Feld ist, in dem ich arbeite und wo meine Forschung drauf eingerichtet ist, meine inhaltlichen Bezüge, meine Lehrveranstaltungen irgendwie in den letzten 7, 8 Jahren. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich irgendwie, gibt es natürlich so sozusagen Bereiche, also den der Bildungssoziologie zum Beispiel, wo ich sagen würde, da ist je nachdem, wie sozusagen Professuren ausgeschrieben, denominiert sind oder wie die sozusagen vom thematischen Zuschnitt her, ist genauso eine große Passung da, als wenn das jetzt sozusagen als wenn die sozusagen in der Erziehungswissenschaft angesiedelt wäre. Ich habe aber tatsächlich auch neulich von einem Kollegen aus einer Berufungskommission, als ich gefragt habe, ob sich eine Bewerbung lohnt, die Aussage erhalten, so, nee, wir suchen Soziologen und keine Erziehungswissenschaftler. Was mich schon in gewisser Weise irritiert hat, weil ich in Soziologie studiert habe, in Soziologie promoviert worden bin und glaube auch, dass es ein Nachteil ist, mit dem ich im Moment sozusagen zu tun habe bei Bewerbungen auf erziehungswissenschaftliche Professuren, dass ich dieses Fach nicht studiert habe. Also auch diese Rückmeldung habe ich schon bekommen aus Berufungskommissionen. Wir haben dich nicht eingeladen, weil du nicht Erziehungswissenschaft studiert hast oder keinen erziehungswissenschaftlichen Abschluss hast. Was natürlich ein bisschen absurd ist, weil ich erziehungswissenschaftliche Abschlussarbeiten und Prüfungen abnehme und quasi Personen, die bei mir ihren erziehungswissenschaftlichen Abschluss machen, dementsprechend qualifiziert wären und ich selbst aber nicht. Also diese disziplinäre Logik kann man, glaube ich, an vielen Ecken und Enden oder an vielen Stellen in Frage stellen. Inhaltlich, aber sie ist halt trotzdem wirksam.
Okay. Ja, ich hätte noch, du hast dann jetzt auch vorhin, ich springe jetzt nochmal so ein bisschen zurück zu dem Start deiner W1 oder Juniorprofessur, bis du dann auch evaluiert worden bist. So die Zeit, wie war diese Zeit für dich? Also was für Türen hat auch diese Juniorprofessur für dich geöffnet? Welche Chancen sind quasi jetzt nach der Dissertation für dich dazugekommen? Ich würde mich freuen, wenn du da noch so ein bisschen erzählen kannst.
Ja, das mache ich gerne, weil es natürlich auch sozusagen irgendwie dazu, also sozusagen zu der Rechnung irgendwie gehört. Ne? Ich glaube, bis jetzt klang das auch sozusagen möglicherweise irgendwie skeptisch oder hab auch so die quasi irgendwie Unsicherheiten, damit auch einhergehenden negativen Aspekte erwähnt. Also erstmal ist es natürlich eine finanzielle Absicherung in der Form, die ich quasi irgendwie vorher nicht hatte. Also die Bezahlung von der W1-Professur ist einfach gut, so würde ich sagen. Also das sehen auch nicht alle Leute so, aber gemessen in dem Feld oder in dem Umfeld, in dem ich mich quasi irgendwie bewegt habe und bewege, ist das ein sehr gutes Gehalt. sozusagen auch mit der Option, okay, das werden wahrscheinlich irgendwie 6 Jahre sein, auch sozusagen ein Beschäftigungshorizont, den ich vorher so nicht hatte. Mhm. Und es ist natürlich symbolisches Kapital und es ist natürlich Amtscharisma sozusagen, was damit einhergeht, also symbolisches Kapital, was man zum Beispiel auch irgendwie politisch, öffentlich, also medial ja quasi irgendwie einsetzen kann. Und für mich ist, glaube ich, und ich meine, es ist natürlich irgendwie aufregend und spannend gewesen, also damit sozusagen auch Zutritt zu haben zu allen möglichen universitären Gremien, die man quasi, und damit Entscheidungsgremien, die man vorher quasi nicht in dieser Form irgendwie kennt. Und ich glaube, da habe ich schon sozusagen irgendwie sehr viel lernen können so. Und das war jetzt nicht unbedingt immer schön, aber es ist halt, also trotzdem sozusagen irgendwie interessant. Und für mich war der zentrale Unterschied, glaube ich, eigentlich die eben das Promotionsrecht zu erhalten und damit sozusagen in die Lage versetzt worden zu sein, quasi qua dem Aussprechen. Also diese Ernennungen sind ja sozusagen sehr archaisch. Der Präsident, die Präsidentin liest sozusagen diese Ernennungstextform, man spricht den nach und dann ist man, ohne einen Vertrag zu unterschreiben, ist man dann quasi Prof oder Profin. Und nach diesem Akt, hat man sozusagen das Promotionsrecht, ne? Und das, ich leite so ein Forschungskolloquium, das nennen wir Ungleich Bizarre, Ungleichheitsverhältnisse in Bildung und sozialer Arbeit. Und das macht einfach wahnsinnig großen Spaß, dort diese Promotionsprojekte begleiten zu dürfen. So. Das zum Beispiel ist eine Möglichkeit, die ich ja quasi nie gehabt hätte, wenn ich nicht diese Ernennung quasi erhalten hätte. Und das ist einfach irgendwie eine tolle Möglichkeit, ne, die damit einhergeht. Und ich glaube, die ersten 2, 3, 4 Jahre war ich auch irgendwie sehr enthusiastisch und habe sozusagen, glaube ich, auch sehr viel Energie sozusagen irgendwie da reingegeben, weil ich begeistert war von der Möglichkeit, jetzt quasi irgendwie in dieser Position an der Universität wirken zu können, damit bestimmte Themen quasi irgendwie setzen zu können und repräsentieren zu können, die vorher auch nicht in dieser Art und Weise quasi irgendwie vertreten waren.
Super spannend zu hören, wie diese Ernennung tatsächlich funktioniert ist. Der Prozess klingt wirklich fast schon magisch. Du hast erzählt, dass du da natürlich auch ein anderes Standing hattest, dass du andere Zugänge bekommen hast. Wenn ich vielleicht auch mal ein bisschen nachfragen darf, wie hast du dich denn verglichen dazu selbst als in einer Professur gefühlt? Also ich meine, was ich mich gerade ein bisschen immer die ganze Zeit gefragt habe, ist vor allem, als wir über diese Gehaltsstufen gegangen sind, über die juristische Einordnung, die gelebte Einordnung, was ist eigentlich eine Professur? Wenn du mir da vielleicht ein bisschen deine eigene Perspektive oder vielleicht auch die Perspektive von deinen Peers an die Universität geben würdest, wie würdest du das denn für dich beantworten und wie würdest du vielleicht sagen, wie sehen sich diese Leute, die diese Position beinhalten, denn tatsächlich selbst?
Das ist jetzt dünnes Eis, ne? Erstmal, ich meine, was du sagst mit magisch und so, ne? Also ich glaube, das ist so, es gibt ja dieses deutsche Wort oder diesen deutschen Begriff der Berufung, ne? Statt quasi irgendwie Beruf und so. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich auch mit einer Kollegin als Team beworben, eine Zeit lang auf Professuren, also als so Tandem. Und da sind wir nirgendwo quasi in Hearings eingeladen worden. Alleine bin ich eingeladen worden, sie auch. Sie hat auch mittlerweile eine W3-Professur. Wir haben uns, wie gesagt, zusammen sind wir nirgendwo eingeladen worden. Und unsere Rechnung war eigentlich, wir zählen unsere Qualifikationen zusammen. Wir wollen dann je 50%. Wir haben 2 Promotionen, wir haben 4 Studienabschlüsse, wir haben verdammt viele Publikationen. Es gibt also verdammt viele Sachen, die wir abdecken, in unterschiedlicher Hinsicht. Aber die Kommissionen haben das sozusagen nicht so gesehen oder nicht so gewertet, sondern die haben das so gewertet, wie wir müssen individuell auf Platz 1 und Platz 2 kommen. Und dann könnten wir sagen, wir teilen uns das und machen das zusammen. Das ist natürlich quasi irgendwie illusorisch und das zeigt aber möglicherweise auch ein bisschen die Idee davon, dass eine Professur kein Job ist, den man einfach teilen kann, sondern dass das quasi eine Berufung ist, etwas, ja, du hast gerade so diese Magie oder ne, dieses Wort benutzt, etwas sozusagen, Würdiges und so, was sozusagen eben eigentlich einfach kein normaler Job ist. Und das ist sehr ambivalent und eigentlich vor allen Dingen wirklich sehr problematisch, irgendwie dieses Bild, glaube ich. Auch dieses Amtscharisma, von dem ich vorher quasi gesprochen habe, ne, ist natürlich irgendwie sehr, sehr ambivalent. Und ich überlege gerade, auf welcher Ebene ich quasi zuerst antworte, weil du auch eher nach meinem Selbstbild quasi irgendwie gefragt hast. Ne? Mhm. Ich glaube, dass, also ich habe neulich hat ein Vertreter von einer großen deutschen Universität oder Universitätsleitung irgendwie so gesagt, ja, der Job des Profs, das sei doch quasi irgendwie ein Traumjob, weil man könnte sich morgens beim Rasieren überlegen, wenn man vorm Spiegel steht und sich rasiert, was man heute sozusagen den ganzen Tag macht, wenn man so viel Freiheit quasi irgendwie hätte. Ne? Und dieses Bild, also ist natürlich auch sehr männlich geprägt oder eine bestimmte Idee, einer bestimmten Idee von bürgerlicher Männlichkeit quasi irgendwie folgend. Ne? Dieses, also diese Idee oder diese Vorstellung ist ja eine, die zum Beispiel sowas wie Machtmissbrauch an Universitäten massiv begünstigt, oder? Also sozusagen irgendwie dieses Versprechen, du musst, und der Nachsatz war dann tatsächlich auch, dass man sozusagen dann Jahre hat, wo es halt schwierig ist und ein bisschen Entbehrung hat und so, das ist ja irgendwie klar, um dann halt quasi in diesen Status zu kommen, wo man dann vogelfrei ist und machen kann, was man will, ne, ist natürlich etwas, was sozusagen dazu einlädt, eigentlich zu sowas wie Machtmissbrauch und so weiter und so fort. Und der Idee folgend, okay, man muss sozusagen da leiden, dann kommt man durch, ohne jetzt zu sagen, es gibt natürlich auch viele, die nicht durchkommen und die irgendwie rausfallen und so, ne? Genau, also das zum einen, also wieso es, glaube ich, dieses Versprechen, also problematisch ist auf unterschiedlichen Ebenen. Und zweitens sozusagen auch die Figur, also sozusagen von einer Person, die keine Eingebundenheit hat, keine Verpflichtungen, keine, jetzt weiß ich nicht, Care, Sorge, Verpflichtung, also sich nicht sozusagen versteht als verantwortlich gegenüber gewissen gesellschaftlichen Stakeholdern, politischen Bewegungen, einer bestimmten Ethik und so weiter. Eins, was jetzt, glaube ich, sehr weit von dem Bild einer forschenden Person weg ist, wie ich sie sozusagen irgendwie vertreten würde, so. Und ich glaube, wir müssen ernsthaft eigentlich uns fragen, wem nutzt eigentlich überhaupt die Organisation von Universitäten mit diesem quasi feudalen System von Professuren. Es ist natürlich sehr angenehm, wenn man auf einer ist, weil man sozusagen sehr viele Privilegien und Freiheiten hat und es ermöglicht sehr viel. Und also ich komme ja auch, habe ich gerade gesagt, von einem nicht-universitären Forschungsinstitut und da waren wir sozusagen, oder wenn man dort arbeitet, ist man sehr viel stärker in der ökonomischen Marktlogik irgendwie ausgesetzt. Also die Projekte, die wir da dort hatten, die mussten sich rechnen. Ne? Man hat, also man steht in Konkurrenz zu anderen Dienstleistern quasi irgendwie in dem Feld und muss sozusagen marktförmig, also ökonomisch marktförmig irgendwie rentabel arbeiten. Und diesen sozusagen ökonomischen Druck haben wir an den Universitäten nicht in gleicher Form. Also ich kann viel, viel intensiver und sozusagen auch viel freier erstmal irgendwie inhaltlich irgendwie an den Themen arbeiten. Das ist sozusagen etwas, was sozusagen die Universität irgendwie sehr attraktiv macht, aber, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, so, wir sollten quasi irgendwie nicht den Fehler machen, dieser Idee zu folgen, weil wir sozusagen nicht einem ökonomischen Marktdruck ausgesetzt werden, würde es keine Ökonomie geben, sozusagen, ja, oder keine Logik, die sozusagen, ja, oder, also man kann sozusagen mit diesem, glaube ich, mit dieser bourdieuischen Vorstellung von verallgemeinertem Materialismus davon ausgehen, es gibt auch Ökonomien innerhalb der Universität, also symbolische Ökonomien und so weiter und so fort, die sozusagen irgendwie eine Rolle spielen. Das ist natürlich irgendwie kein herrschaftsfreier Raum so. Da ist halt quasi kein direkter ökonomischer Druck, aber da sind sozusagen sehr viele andere Momente irgendwie am Werk. So. Und man kann, glaube ich, oder wir würden, glaube ich, gut tun daran, zu fragen, wem nutzt eigentlich überhaupt die Organisation des Wissenschaftsbetriebs, so wie sie im Moment ist, sozusagen irgendwie mit diesem, ich sage es nochmal, also eigentlich Feudalismus oder dieser Mischung aus Feudalismus und Kapitalismus, was sozusagen irgendwie die Professuren angeht oder die Struktur der Universität anhand von Professuren angeht.
Ja, auf jeden Fall. Super, super spannende Anekdote vor allem. Ich meine, sie bricht ja dann auch wirklich eine Vielzahl von interessanten Facetten mit auf. Die Rolle von Verpflichtungsfreiheit als so ein bisschen Belohnung für prekäre Verhältnisse ist da wirklich auch was, wo ich gern auch nochmal tiefer reingehen würde. Aber du hattest auch über Filtereffekte so ein bisschen gesprochen und wem das dann tatsächlich nützt. Und Ich denke, du warst wahrscheinlich aus deiner Erfahrung deutlich mehr dazu zu sagen haben als ich. Aber inwiefern dieses Ideal von Verpflichtungsfreiheit tatsächlich mit Familienplanung zum Beispiel vereinbar ist, ist, glaube ich, auch ein Blindpunkt in diesem Idealbild vielleicht. Oder was ist denn deine Erfahrung damit gewesen?
Ja, es ist genau wie du sagst, glaube ich. Also es ist sozusagen die, ich würde jetzt nicht den gleichen Begriff benutzen wie du, aber es ist sozusagen die, funktioniert die Idee sozusagen dieser totalen sozialen Rolle, ne, würde man jetzt vielleicht mit Goffman sagen oder so, die funktioniert natürlich nur, wenn sozusagen die reproduktive Arbeit woanders geleistet wird. Also oder wenn die sozusagen nicht in gleichem Maße anfällt für eine Person. Und ich meine, man kann das einfach empirisch beantworten auch. Also man kann schauen, wie viele, also man kann aufs Geschlechterverhältnis schauen, man kann auf die Frage von Elternschaft oder sozialer Elternschaft schauen. Wie viele Kinder haben Profs in Deutschland normalerweise? Und wenn wir sozusagen das noch irgendwie genauer messen würden und schauen, also wo ist quasi irgendwie die soziale Rolle des Elternteils quasi irgendwie oder sozusagen, also weiß ich nicht, wenn ich an meinem Institut rumschaue, liege ich glaube ich nicht falsch, wenn ich sage, dass ich vielleicht sogar die einzige Person bin mit mehr als einem Kind. Also es ist so, es ist klar, dass sozusagen irgendwie die Idee von einer Professur, die eben sagt, das ist kein Job, sondern das ist Berufung, eigentlich nur funktioniert, wenn wir reproduktive Arbeit nicht mitdenken und oder wenn wir brutale Selbstausbeutung mitdenken. Also ich kann da auch an meine eigene Nase fassen, sozusagen, insbesondere wenn ich jetzt irgendwie an die Corona-Jahre denke, die Frage von irgendwie, was macht man am Tag und was macht man dann irgendwie nachts, um quasi irgendwie das weiterzumachen und das aufrechtzuerhalten, was man als eigenen Anspruch hat, als Anspruch an sich sieht, was sozusagen auch mit der Rolle einhergeht an Anspruch. Wir haben vorher im Vorgespräch kurz geredet über die Frage von, okay, wie geht man jetzt irgendwie um mit der Situation von Pandemie und Lockdown? Was bedeutet das jetzt irgendwie für mich als Verantwortliche, also als Person in einer verantwortlichen Rolle in der Universität an Verpflichtungen gegenüber Studierenden oder nicht? Und wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich muss irgendwie nachkommen und muss versuchen, irgendwas anzubieten und so weiter, was bedeutet das dann sozusagen irgendwie, wann kann das geleistet werden und von wem und so? Und ich meine, diese ganze Corona-Zeit ist, glaube ich, echt ist eine sehr interessante in Bezug auf die Frage von reproduktiver Arbeit und Erwerbsarbeit. Also ich meine, es gab ja diese Citation-Gaps und so weiter, Ausrichtungen, die normalerweise dann aber funktionieren anhand von so einer binären Geschlechterlogik. Ich meine, das ist auch nicht falsch, dass es diese Daten gibt, weil sie irgendwie was zeigen, aber sie zeigen halt natürlich auch bestimmte andere Sachen nicht. Da konnte man, glaube ich, nochmal deutlicher irgendwie sehen, für wen bedeutete das jetzt, wow, ich habe irgendwie viel weniger Verpflichtungen als sonst und kann jetzt irgendwie viel mehr machen und für wen bedeutet das irgendwie zu überleben?
Auf jeden Fall spannend. Naja gut, aber ich meine, du bist auch so ein bisschen auf diesen Punkt eingegangen, diese Mystifizierung von einer Professur als kein Beruf. Es ist kein Beruf, es ist nicht teilbar als Beruf, es ist was drüber steht, was anders ist. Die tatsächliche Situation hat sich ja mit dem möglichen neuen Wissenschaftsarbeitszeitgesetz noch mal ein bisschen verändert, aber welche Erwartungen, welche Wünsche hättest du denn gerne, wie eine Professur vielleicht gerechter und vielleicht auch langfristig attraktiver gestaltet werden könnte? Was wären denn Wünsche, die du oder Veränderungen, die du dort gerne sehen würdest?
Ja, ich glaube, das ist die Frage, ob man jetzt irgendwie quasi reformistisch oder revolutionär denkt. So, also ich glaube sozusagen innerhalb der bestehenden Strukturen gehen schon auch manche Sachen besser. Es gibt ja auch quasi irgendwie entsprechende Forderungen von Gewerkschaft, entsprechenden Netzwerken und so weiter, was quasi irgendwie das Verhältnis von befristeten zu unbefristeten Stellen angeht. So, und das ist, also ich meine, das ist ist, glaube ich, eigentlich auf einer Sachebene klar, dass es sozusagen in der Wissenschaft eigentlich unsachgemäß viele befristete Stellen gibt oder Verträge gibt, die sozusagen auch eben zu sehr problematischen Effekten führen, was jetzt quasi, also was viel angeht, auch was Produktivität angeht, weil wir sind ja irgendwie sehr oft damit beschäftigt, um uns zur Stellensituation zu kümmern. Anträge zu schreiben oder irgendwie Jobs zu suchen und so weiter, die natürlich von wissenschaftlicher Produktivität irgendwie abhalten, so. Aber die natürlich auch, also ich meine, sozusagen eine kurze Laufzeit der Stelle macht natürlich immer Prekarität und macht natürlich immer sozusagen irgendwie ein Machtverhältnis auf, was anders ist mit einem unbefristeten oder längeren Vertrag, ne? Also ich glaube, das ist klar, dass es da Punkte gibt, an denen man quasi irgendwie ansetzen kann. Es gibt ja irgendwie den Versuch über die Tenure-Track-Professuren so, dass man letztendlich irgendwie, also diese Junior-Professuren, die aber über einen Tenure-Track verfügen, so dass man eigentlich nach der Idee her, nach, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Jahren nach der Promotion weiß, bin ich in so einem W1-Tenure-Track, ja oder nein? Wenn ja, dann geht es weiter. Wenn nein, dann geht man irgendwie quasi raus aus der Wissenschaft. Das ist sozusagen ein Weg, der jetzt sozusagen so halb eingeschlagen worden ist. So halb, weil es gibt ja sozusagen irgendwie viele Leute, die dazwischen sind, die jetzt am Habilitieren sind oder die habilitiert sind oder die eben auf W1 ohne Tenure-Track sind und so weiter und so fort, für die jetzt sozusagen diese Systemumstellung natürlich ein Problem bedeutet, weil sie sich quasi nicht mehr auf diese W1-Stellen bewerben können, weil sie da überqualifiziert sind, aber auslaufende W2 und W3 eben nicht mehr als W2 oder W3-Stellen ausgeschrieben werden, sondern als W1 mit Tenure-Track und da sozusagen natürlich auch dann Karrierewege irgendwie zugemacht werden. Nichtsdestotrotz ist quasi, also ich spreche jetzt quasi aus genau dieser Position, nichtsdestotrotz ist glaube ich, das eigentlich ein Fortschritt, also W1 mit Tenure-Track als Option zu denken, aber das ist sozusagen natürlich irgendwie die reformistische Idee. So, ne? Ich glaube, die grundsätzliche Frage müsste eigentlich schon sein, ist es denn der richtige Weg, zu sagen, wir brauchen sozusagen irgendwie Professuren mit sehr viel Machtfülle, mit quasi irgendwie kompletter Entfristung und dann sozusagen ganz viele die sozusagen darunter sind, oder könnte man sozusagen irgendwie Forschung nicht auch grundsätzlich anders strukturieren? Ich meine, auch was so zum Beispiel Promotionen angeht, in vielen Ländern sind ja quasi die Betreuung und die Begutachtung von Promotionen getrennt. In Deutschland ist das eins, auch das passt sozusagen sehr gut in das Feudal. Es hat natürlich auch wiederum Vorteile, die man nicht vernachlässigen darf, aber so, wir haben ja in Deutschland häufig die Situation, dass ein Prof sozusagen die Vorgesetzte ist, die Betreuerin sozusagen der Doktorarbeit ist, die Doktorarbeit bewertet und so weiter und so fort. Also sozusagen sehr viel Abhängigkeit sozusagen auf eine Position quasi irgendwie vereint. Und die Personen, die im Moment in der Position sind, das zu ändern, sind natürlich die von diesem System profitieren, was das natürlich irgendwie schwierig macht, ne? Aber sozusagen, also so von außen betrachtet ist das mit ganz großer Sicherheit nicht das System, was quasi zu einer besonders irgendwie produktiven und fairen irgendwie Wissensproduktion führt.
Ja, wir haben jetzt irgendwie in den letzten 45 Minuten, sage ich mal, einen Turn gemacht von deinem Thema der wahrgenommenen Ethnizität, wo du gestartet bist in deiner Diss, und haben dann jetzt ganz viel gehört über, was ist eigentlich W1, W2, W3, was ist eigentlich eine Juniorprofessur, was ist eigentlich das Selbstverständnis von Professuren und was das mit Feudalismus und Kapitalismus zu tun hat. Und dann hast du uns jetzt zum Ende auch noch einen sehr, wie ich finde, privaten Einblick auf deine Situation gegeben, für die ich dir sehr dankbar bin, und hast jetzt geendet mit einer Idee, wie wir das System eigentlich positiv revolutionieren könnten. Und ich finde, das ist jetzt irgendwie alles für mich zumindest ganz rund, aber wie immer kriegst du jetzt die Möglichkeit, deine letzten Worte zu sprechen. Also was haben wir vielleicht vergessen oder was willst du unseren Hörerinnen und Hörern unbedingt noch mitgeben? Genau, jetzt ist die Gelegenheit.
Das setzt mich jetzt unter großen Druck, Andrea, zumal ich hoffe, das werden nicht meine letzten Worte sein. Ich bin, nein, ich glaube, dass es sozusagen einen Zusammenhang gibt, quasi irgendwie, einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen quasi irgendwie den Fragen. Also wenn man sich quasi irgendwie anschaut, wo unsere Idee, also ich meine unsere jetzt als gesellschaftliches Uns, ne, unsere Idee von Wissen und auch von Bildung und Bildungsinstitutionen und Bildungstiteln herkommt oder wo die sich sozusagen irgendwie formiert hat, ne? dann kommt man, glaube ich, irgendwie schnell auf die, je nachdem, wo man sucht und schaut, vielleicht auch nicht schnell, ne? Aber man kann, glaube ich, kommen auf die These von der Kolonialität, von der Idee von Wissen und von Bildung, ja? Und insofern glaube ich, dass es quasi einen Zusammenhang gibt zwischen quasi irgendwie den Forschungsthemen, zu denen ich arbeite, und sozusagen dem Versuch, quasi irgendwie zu verstehen, in welchem System oder wo bewege ich mich da quasi irgendwie selbst so. Und das geht natürlich auch nur in Aporien und Widersprüche so. Also ich habe jetzt quasi, glaube ich, irgendwie viel quasi irgendwie dieses System irgendwie kritisiert oder problematisiert, von dem ich ja an vielen Stellen aber auch selbst quasi irgendwie profitiere. Ja, und wissenschaftlich zu arbeiten, sozusagen Theorie quasi kennenlernen zu dürfen, Analyse-Tools, Methoden quasi kennenlernen zu dürfen, mit Personen, mit Ideen in Kontakt kommen zu dürfen, sind natürlich auch alles sozusagen Sachen, die dieser Ort quasi Universität oder wissenschaftliche Wissensproduktion mir ermöglicht hat, so. Und nichtsdestotrotz ist es quasi gleichzeitig eingefasst sozusagen in eine bestimmte Idee von Wissen und von Bildung, die sozusagen massiv problematisch ist, ja, und die sozusagen also Bildung als etwas denkt, was von Körpern abgetrennt ist, was von Emotionen abgetrennt ist, was sozusagen von Kollektiven abgetrennt ist, also was als etwas Individuelles ist, was besitzbar ist und was wir kapitalisieren können, was uns sozusagen unterscheidet von anderen weniger zivilisierten, weniger gebildeten Subjekten und so weiter und so fort. Ne? Und in diesen Aporien und Widersprüchen bewegen wir uns, glaube ich, irgendwie in der Universität. Und profitieren davon gleichzeitig auch als Personen, die promoviert sind oder die auf einer Professur sitzen, so wie ich im Moment quasi irgendwie. Genau, und ich glaube, es lohnt sich irgendwie auch über dieses Verhältnis nachzudenken. Ich glaube, es lohnt sich für uns als also sozusagen irgendwie die Räume, die sich öffnen in der Akademie, sie sozusagen irgendwie zu nutzen, solange sie da sind. Ich konnte das jetzt quasi irgendwie 6 Jahre aus einer sehr komfortablen Position. Vielleicht werden die nächsten Jahre weniger komfortabel. Das kann gut irgendwie sein.
Der Zusammenhang zwischen meinen Forschungsthemen und dem ja quasi wissenschaftlichen System ist mir auch selbst nochmal klar geworden, als ich den Text von Anita Kalpaka und Rudolf Leibrecht gelesen habe, Exklusive Hochschule, Einblick in institutionelle Routinen rassistischer Unterscheidung. Wo die beiden sozusagen irgendwie also sich mit der Frage auseinandersetzen, wie quasi Hochschule exklusive Räume werden, auch in Bezug auf die Differenzdimension Rassismus, und sich mit der Frage von Maßnahmen beschäftigen, die man sozusagen einführen könnte, um die Hochschule weniger exklusiv zu machen, und dann sozusagen auch mit den Widersprüchen, die aus dem Kollegium kommen, auf konkrete Vorschläge, ja. Und das sind sowas wie Nachteilsausgleiche für Personen, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, sozusagen, dass man länger Zeit haben kann, um Klausuren zu bearbeiten. Und dann analysieren sie sozusagen, wie sozusagen dagegen ein Widerspruch formuliert wird, nämlich das sei ungerecht und könnte ausgenutzt werden. Wer zählt jetzt quasi als Deutsch als Erstsprache und wer nicht, und könnten sich ja nicht Vorteile verschafft werden und so weiter und so fort. Und dann argumentieren die beiden, und zwar für mich sehr überzeugend, wenn man das sozusagen weiterdenkt, ja, und wenn man diese Fragen weiterverfolgt, dann kommt man vielleicht irgendwann auf die Frage, diese Prüfungsform sozusagen unter zeitlicher Begrenzung wissenschaftliches Wissen zu reproduzieren. Also was aus der Praxis simuliert das denn tatsächlich, oder wofür muss man das sozusagen irgendwie können? Und also man kommt sozusagen grundsätzlich an die Frage, die Art und Weise, wie wir Wissen vermitteln und wie wir Wissen abprüfen, ist das sozusagen etwas, was man irgendwie braucht für eine professionalisierte Praxis, jetzt im Hinblick auf die soziale Arbeit beispielsweise? Oder ist das sozusagen eine Prüfungsform, die sich etabliert hat, die bestimmte bestimmte Kompetenzen, die normalerweise auch mit bestimmten Subjektpositionen in Verbindung stehen, sozusagen befördern? Ja, also man kommt sozusagen dann über die Frage, glaube ich, also über solche Fragen auch schnell zu der Frage, wie ist denn allgemein die Form des wissenschaftlichen Arbeitens und was lernt man da? Und für mich und für uns selbst, also ich spreche jetzt von einem Graduiertenkolleg, Bildungsprozesse in der diskriminierungskritischen Hochschullehre. Da haben wir uns sozusagen auch viel mit der Frage beschäftigt, was macht denn sozusagen explizit diskriminierungskritisch ausgerichtete Hochschullehre irgendwie anders, oder was sind denn möglicherweise Effekte sozusagen dieser diskriminierungskritischen, ja, Interventionen oder Inhalte in Hochschulen. Und ich finde sehr interessant zu sehen oder glaube zu verstehen, dass es sozusagen einen starken Widerspruch gibt zwischen den Inhalten, über die wir uns normalerweise definieren und von denen wir normalerweise denken, okay, wir haben jetzt irgendwie superkritische Inhalte hier reingesetzt und damit ist quasi auch unser Job getan, und den Formen, mit denen wir aber sozusagen in dieser Wissensvermittlung irgendwie sind. Also das, was wir sozusagen wollen an Reflexionsmomenten, Lerntagebüchern, Aufsätzen und so weiter und so fort, oder was man damit lernt, ist möglicherweise einfach eine bestimmte Art und Weise zu schreiben, eine bestimmte Art und Weise, sich irgendwie auszudrücken, die sozusagen eben bestimmte Subjektpositionen wiederum auch privilegiert. Und ich fand es wirklich sozusagen interessant zu sehen, wie auch eigene Lehre, die auch inhaltlich explizit diskriminierungskritisch perspektiviert sein kann, selbst quasi in ihrer Form alles andere als quasi irgendwie inklusiv sein kann und sozusagen selbst möglicherweise Herrschaft und Ausschlüsse sozusagen reproduziert. Und gleichzeitig ist es nicht so, dass es quasi irgendwie überhaupt keine Ansätze geben würde, wie man sozusagen mit diesen Widersprüchen umgehen kann. Es gibt ja diese Broschüre vom Bridges-Kollektiv, die wir vielleicht auch noch verlinken können. Ich würde nicht alles genauso sehen, wie es irgendwie da beschrieben ist, aber ich finde sehr viele sehr gute Ideen und Ansätze, wie durch Bündnisse auch mit PartnerInnen außerhalb der Universität zu einer anderen und solidarischeren Form von Wissensproduktion und Distribution gekommen werden kann. Genau. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch an der Zeit, irgendwie zu überlegen, wird die Universität in 10, 20, 30 Jahren die Rolle spielen, die sie jetzt spielt? Wird sozusagen irgendwie dieses Amtscharisma, diese Autorität und so weiter so fortwirken oder nicht? Oder gibt es nicht andere Orte und andere, die sozusagen irgendwie also wichtiger werden? Wie positionieren wir uns quasi irgendwie dazu? Ich glaube, das sind spannende Fragen, die auch in der Auseinandersetzung damit übergehen können, wie können wir quasi Wissenschaft und sowas wie Forschung oder wissenschaftliche Analyse organisieren, abseits oder sozusagen ein bisschen weniger herrschaftsreproduzierend als das, wie wir es im Moment machen.
Okay, ja, vielen Dank für diese letzten Worte. Ich würde sagen, du bist bei Melting Pot in 10 Jahren auf jeden Fall wieder eingeladen. Dann können wir drüber reden, was sich bis dahin verändert hat. Vielen Dank, Konstantin, dass du heute unser Gast warst und darüber gesprochen hast, wie es ist, auf einer Juniorprofessur zu sein. Und dir, Dennis, vielen Dank fürs Mitmoderieren. Und an euch Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Das ist dann am 15. August. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot – Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incentim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.